Die AutorInnen bestätigen, dass die nachfolgenden Inhalte Ausdruck ihrer persönlichen Meinung sind.
Dies ist eine Triggerwarnung. Die folgende Podcast-Episode thematisiert die Verdrängung sexueller Übergriffe im akademischen Raum. Falls dich diese Themen triggern oder du dich beim Anhören unwohl fühlst, such dir eine vertraute Person oder brich die Folge ab oder hört gemeinsam weiter.
Angekreidet!
Hi und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Heute möchten wir mit euch über das Thema der Verdrängung sexueller Übergriffe im akademischen Raum sprechen. Das Thema behandeln wir auf der Grundlage einer Kurzgeschichte, aus der wir euch gleich ein kurzes, aber wie wir finden, sehr eindrückliches Zitat vorlesen werden. Da das Thema der sexuellen Übergriffe leider immer noch aktuell ist, haben wir mit zwei Studentinnen der Uni Konstanz gesprochen, welche Teil der Initiative Catcalls of Konstanz sind und sich damit für die Sichtbarmachung sexueller Übergriffe einsetzen. Mehr dazu erfahrt ihr im Interview, also bleibt gerne dran. Wir möchten mit der heutigen Episode zur Aufklärung und Sichtbarmachung der Verdrängung dieser Übergriffe beitragen und hoffen, ihr könnt etwas aus der Folge mitnehmen. Also viel Spaß beim Hören.
Then the DVP got personal. He put his arm about me and hugged me and said, I had got too many clothes on. He said they were a depressing color and he thought I ought to take them all off and let the air get to me. He said he would like to see me in bright colors and that I was a really very pretty girl if I would let myself go. I said my clothes were a statement about myself, and he said they were a sad statement, and then he grabbed me and began kissing me and fondling me and stroking intimate parts of me. It was disgusting. I will not write it down, but I can describe it clearly. Believe me, Dr. Himmelblau, if it becomes necessary, I can give chapter and verse of every detail. I am still shaking with shock. The more I struggled, the more he insisted and pushed at me with his body, until I said I would get the police the moment he let go of me. And then he came to his senses and said that in the good old days, painters and models felt a bit of human warmth and sensuality towards each other in the studio. And I said, not in my studio. And he said, clearly not, and went off, saying it seemed to him quite likely that I should fail both parts of my degree.
So schildert die Kunststudentin Peggy Nollet in der 1992 erschienenen Kurzgeschichte The Chinese Lobster von Antonia Susan Byatt ihre Hilflosigkeit in einem Brief. In ihrer emotionalen Anklage beschuldigt sie ihren Dissertationsbetreuer Perry Diss der sexuellen Übergriffigkeit. Empfängerin des Briefs ist ihre Mentorin und Studiendekanin Dr. Gerda Himmelblau. Schauplatz der Geschichte ist ein chinesisches Restaurant, in dem sich Gerda Himmelblau mit Perry Diss trifft, um die Anschuldigungen der Studentin gemeinsam mit ihm aufzuklären. Dieser weist jegliche Schuld von sich und gesteht zugleich, dass er Peggy Nollets Gunst verabscheut. Einerseits glaubt Gerda Himmelblau ihrem Kollegen, andererseits empfindet sie Mitleid mit ihrer Studentin. Dennoch einigen sich die beiden am Ende darauf, dass Peggy Nollet professionelle Hilfe benötigt und einer anderen und für sie passenderen Betreuerin zugewiesen werden sollte.
Wir befinden uns hier gerade vor dem Kulturkiosk an der Schranke in Konstanz-Petershausen. Ein Treffpunkt für Kultur und Austausch. Ein pluralistischer Ort, der mit seiner bunten Fassade einlädt, hier zu verweilen. Alle 10 Minuten rauscht ein Zug vorbei. Es findet gerade ein Treffen des Kollektivs Catcalls of Konstanz statt. Eine Initiative, die Übergriffigkeit und Catcalls im öffentlichen Raum sichtbar macht. Auch an der Konstanzer Universität sind diese Übergriffigkeiten zu finden. Catcalls of Konstanz möchten mit ihrer Arbeit Personen wie Peggy Nollet eine Stimme im öffentlichen Raum verschaffen. Sie benutzen dabei interessanterweise die Schrift als Vermittlungsmedium. Wie und warum, das haben wir in einem Interview mit Nelly und Johanna im Unicafé für euch herausgefunden.
Hallo, ich bin Johanna.
Auf die Frage hin, was die beiden dazu bewegt hat, bei Catcalls of Konstanz mitzumachen, erzählen Nelly und Johanna von eigenen Erfahrungen.
Aus dieser Wut und diesem Frust heraus war ich so, okay, ich habe jetzt irgendwie das Bedürfnis, aktiv zu werden und ich habe keinen Bock mehr, das so hinzunehmen und passiv einfach damit zu leben.
Und ich glaube, was ich so angenehm auch daran finde, ist, dass man nicht so sich nicht so alleingelassen fühlt mit den Erfahrungen, die man selber macht oder auch aus dem Freundeskreis mitbekommt und einfach in so ein Tun kommt, in so ein aktives, wir halten dagegen, wir machen das sichtbar.
Im Folgenden erklären die beiden, woraus die Arbeit der Initiative besteht und welche Vorteile das Kreiden hat.
Also die größte Arbeit oder für die meisten Menschen ist, glaube ich, vor allem das Kreiden, dass wir Erfahrungen sammeln von Personen, die ja Catcall-Erfahrungen gemacht haben, die sie uns dann schreiben und das kreiden wir auf die Straßen. Und ich glaube, die Vorteile sind halt, es ist wirklich absolut sichtbar, es ist in der Öffentlichkeit, alle Personen, die irgendwie draußen unterwegs sind, sehen das. Man kann das tatsächlich zum Teil in den Orten kreiden, an denen das passiert ist. Und Schrift ist irgendwie auch neutraler. Also wenn das jetzt irgendwie gesprochen wäre, dann kommt da ganz schnell auch eine andere emotionale Komponente dazu.
Man versucht einfach sehr nah an der Erfahrung der Person dran zu bleiben. Wir versuchen auch den Wortlaut nicht zu verändern, damit es einfach für die Person wirklich so ein ich habe mich dagegen gewehrt oder ich habe ja, was zurücksagen können indirekt.
Eigentlich ist man ja auch einfach das Sprachrohr von etwas, was passiert ist.
Klar, in dem Moment vor allem traut man sich halt oft nicht, weil man ja auch nicht weiß, wie die andere Person reagiert, wenn man sich wehrt. Und dann hat man halt so ein bisschen die Chance, im Nachhinein doch noch was zu sagen.
Wir haben uns spezifisch über das Medium Schrift und dessen Vorteile unterhalten, um so auch einen Rückbezug zu der Kurzgeschichte zu ziehen.
Ich habe fast das Gefühl, wenn man vorbeigelaufen wäre, während das gerufen wird, hätte man nicht so viel darüber nachgedacht, wie absurd es eigentlich ist, als wenn das so nüchtern und ohne Betonung auf der Straße steht.
Nelly fügt hinzu, dass die Sichtbarmachung anderen Betroffenen verhilft, die eigenen Erfahrungen als Übergriffigkeiten zu verstehen.
Dass es überhaupt eine übergriffige Aussage war, verstehen, glaube ich, manche Personen erst, wenn sie sehen, dass andere Personen sich gegen sehr ähnliche Aussagen gewehrt haben. Also es ist auch so ein bisschen die Hoffnung der Arbeit, die wir machen, dass eben auch Personen, die auch betroffen sind, verstehen, hey, ich muss das nicht hinnehmen, wenn Menschen so mit mir umgehen.
Dennoch gibt es auch Hürden, auf die hingewiesen werden muss.
Ich glaube, auch gerade in so einer kleinen Stadt, in der wir hier sind, ist es eine totale Überwindung, uns erstmal zu schreiben. Auch gerade, wenn Dinge an Schulen oder an der Uni passieren. Also das ist einfach, das da in die Nähe zu schreiben, das ist, glaube ich, für die schon richtig hart.
Ebenfalls problematisch sind die oftmals negativen Reaktionen der Öffentlichkeit auf das Ankreiden.
Also es sind auch schon ziemlich absurde Sachen passiert, dass Personen von uns die Kreide aus der Hand getreten wurde, dass Personen von uns bis nach Hause verfolgt wurden.
Wir kreiden auch inzwischen nur noch tagsüber, weil das abends oder nachts einfach zu risky ist.
Auch an der Universität Konstanz gab es Ankreidungen, die allerdings weggewischt werden mussten, da Rückschlüsse auf die Person des genannten Fachbereichs gezogen werden konnten.
Das ist leider von vielen Institutionen so ein bisschen, dass, glaube ich, das Verständnis dafür fehlt, dass Sichtbarkeit die Angelegenheit viel weniger problematisch macht, als zu versuchen, die Sachen hintenrum im Stillen zu klären. Also es gibt ja so Anlaufstellen, Chancengleichheit, darauf wird immer wieder verwiesen und es ist ja auch gut, dass es die gibt und es ist auch wichtig, darauf hinzuweisen, dass man auch gerne mit denen direkt sprechen kann. Aber ich glaube, manchmal fehlt ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass es nach außen sehr viel besser aussehen kann, wenn man einfach dazu steht, dass die Dinge passieren, auch in den eigenen Institutionen.
Zuletzt sprachen wir über die Möglichkeiten, welche auch unsere Kurzgeschichte bietet, SchülerInnen bereits früh zu sensibilisieren.
Ich könnte mir vorstellen, dass es gerade jetzt zum Beispiel bei SchülerInnen, wenn man sich hinstellt und sagt, ja, wenn euch Sachen passieren, könnt ihr euch da und dahin wenden. Nochmal ein anderer Weg ist dann, über diese Kurzgeschichte zu gehen und zu sagen, wir halten uns jetzt an dieses Beispiel und wir sprechen über die Protagonistin von dieser Geschichte. Und da bleibt man erstmal, auch wenn es dann vielleicht passieren kann, dass SchülerInnen merken, okay, ich identifiziere mich aber mit dieser Person. Also es könnte vielleicht auch ein guter Weg sein, da halt einen leichteren Zugang zu finden.
Wenn das auch schon im Bildungsplan irgendwie integriert ist, dann wäre das ja perfekt.
Nelly und Johanna haben uns einen vielfältigen Einblick in ihre Arbeit gegeben. Wir haben die Funktion der Schrift zur Sichtbarmachung kennengelernt und erfahren, dass Neutralität die Absurdität von Aussagen bei Übergriffen verdeutlicht. Hier bietet gerade das Ankreiden in der Öffentlichkeit eine gute Möglichkeit, um einen Zugang für alle zu schaffen. Erfahrungen, so nichtig sie auch scheinen, sollten an die Öffentlichkeit gebracht werden, um so für Transparenz zu sorgen. Zentral sei dabei immer die Wahrnehmung der betroffenen Person.
Dem entgegen steht der Umgang mit dem Brief Peggy Nollets in der Kurzgeschichte.
Genau, eben in The Chinese Lobster haben wir den Brief mit den Erfahrungen von Peggy Nollet. Und Gerda Himmelblau stellt dann aber direkt so diesen Wahrheitsgehalt in Frage. Also statt sich mit dem Brief alleine erstmal auseinanderzusetzen, sich dann Gedanken drüber zu machen, setzt sie sich direkt mit dem beschuldigten Professor zusammen, um diese Anschuldigungen zu klären.
Dadurch werden so ein bisschen die Erfahrungen, die Peggy Nollet in ihrem Brief schildert, ob sie jetzt nun wirklich stimmen oder nicht, von Anfang an sozusagen in Frage gestellt.
Ja, das Schwierige an der Situation ist eben auch, dass die Dozenten sich erkennen, die auch eine Beziehung haben und Gerda Himmelblau auch auf die Aussagen von einem Kollegen dann vertraut.
Diese Beziehung zwischen dem Professor und der Dekanin steht sozusagen von Anfang an zwischen den beiden und zwischen der neutralen Bewertung des Briefs.
Also in der Kurzgeschichte haben wir quasi so ein bisschen Gegenentwurf zu Catcalls of Constance. Natürlich wird da alles auch anonym geliefert, da kann man sich nicht mit dem Täter auseinandersetzen. Aber in dem Fall, es macht ja auch irgendwie nicht so viel Sinn. Also die Wahrnehmung der Person steht ja im Vordergrund bei Catcalls of Constance.
Es wäre ja total absurd, wenn man bei Catcalls of Constance zuerst den Täter befragt, ob die Anschuldigungen auch stimmen oder nicht und auf Basis dessen entscheidet, ob man die Ankleidung dann tätigt oder nicht.
Ja, die Problematik jetzt so bei Übergriffen im akademischen Raum liegt darin, dass man solche Fälle irgendwie auch behandeln will und dann sich spezifisch mit den Personen ja auch auseinandersetzen müsste. Aber bei solchen Machtverhältnissen kann man das vielleicht auch gar nicht.
Wie das ja auch zwischen der Studiendekanin und Perry Diss ebenso ist, beziehungsweise auch zwischen Perry Diss und Peggy Nollet. Diese Machtbeziehung beeinflusst ja auch, wie ihre Erfahrungen bewertet werden und wie damit umgegangen wird.
Daran merkt man, dass eben beide Seiten ihre Problematiken haben. Aber im Vordergrund, also das Wichtige ist immer noch die Transparenz, die eben hergestellt wird. Also dass man eine Transparenz schafft und irgendwie einen Raum schafft, um sich mit den sexuellen Übergriffen irgendwie auseinanderzusetzen, das Thema zu behandeln, anstatt diese Verdrängung eben immer weiterzuführen.
Damit sind wir bereits am Ende unserer Podcast-Folge zum Thema Verdrängung sexueller Übergriffigkeit angekommen. Wir bedanken uns bei allen, die bis hierhin zugehört haben und freuen uns auf die nächste Folge.